Deutschlandfunk.
Es ist nicht leicht, was komplett Neues aufzubauen.
Also Startup-Gründung in Deutschland ist schwer, es ist komplex und es benötigt sehr viel Zeit.
Sagt Gründer Sky.
Also genau die Ressource, die junge Unternehmer am wenigsten haben, die braucht es am meisten.
Die Bundesregierung will das ändern.
Wir verfolgen das Ziel, dass Gründen einfacher wird, dass Wachstum beschleunigt wird und vor allem, dass Innovation in Deutschland gehalten wird.
Das hat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU am Mittwoch gesagt, als sie die neue Start-up-Strategie der Bundesregierung vorgestellt hat. Was das genau ist und ob Deutschland dadurch attraktiver werden kann für Gründer wie Sky, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Darauf schauen wir in diesem Podcast. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Donnerstag, der 23. Juli. ChatGPT, Perplexity, Claude sind sau praktisch. Auch in der Schule. Kurvendiskussion für die Mathehausaufgabe? Easy. Lösung in 3 bis 5 Sekunden. Problem? Man hat zwar früh Feierabend und ein gutes Ergebnis, aber man lernt halt nichts dabei. Die Erfahrung hat auch Sky letztes Jahr im Abi gemacht.
Hab selber auch mit ganz vielen Plattformen gearbeitet und immer festgestellt, es ist sehr, sehr schlimm, wenn man als Schüler einfach nur die Lösung bekommt. Im ersten Moment ist es ziemlich cool, weil man hat dann mehr Zeit und kann dann andere Sachen machen. Doch als dann auch ins Vorabitur ging für mich, dann war schnell klar, ich habe da echt große Wissenslücken. Und es hat mich so geärgert, dass wir gar nicht eine Alternative hatten, KI zu verwenden, aber so, dass wir trotzdem keine Lerndefizite entwickeln. Und das war so der Startschuss, dass ich schon letztes Jahr in der Oberstufe dann gesagt habe, hey, ich muss mal schauen, was gibt es, was kann man für eine Lösung kreieren.
Das ist Sky Böhme.
Ich bin 21 Jahre jung, hatte vorgestern Geburtstag und komme aus der Nähe von Wiesbaden, aufgewachsen in Halle an der Saale und ich bin Startup-Gründer, habe vor einem halben Jahr gegründet mit meiner Frau zusammen und genau, jetzt gerade sind wir dabei, das Startup aufzubauen und die nächsten Schritte zu gehen.
Sky hat mit seiner Frau ein KI-Programm entwickelt, das in der Schule und im Bildungsbereich eingesetzt werden kann. Wie muss man sich das dann konkret vorstellen? Also das klingt ja so ein bisschen wie eine Lern-App. Oder wie unterscheidet sich das?
Also grundsätzlich schon wie eine Lern-App, aber doch schon ein bisschen anders. Ganz viele Lern-Apps haben vielleicht auch einen KI-Assistenten. Was wir machen ist, dass wir ein eigentrainiertes Modell haben und haben quasi ganz genau definiert, wie unser Modell auf Schüler eingeht. Das sagt quasi nicht nur die Antwort vor, sondern hat die ganzen Lehrbücher, die Lehrpläne und geht pädagogisch dann auf den Schüler ein, je nachdem, was der für eine Schule besucht, wie alt er ist, welche Klasse, welches Fach und so weiter. Das heißt, dahingehend unterscheiden wir uns ganz doll, weil wir wirklich den Schüler an die Hand nehmen, wie eine Lehrkraft, die vor einem sitzt.
Und kannst du das vielleicht mal ganz konkret an einem Beispiel machen?
Also unser Best Runner ist immer Mathematik. Das ist so das schwerste Fach für die Schüler. Und dort ist es ganz oft so, dass es eine Gleichung gibt, zum Beispiel eine Wurzelfunktion, die relativ komplex ist. Und oft verlernt man ja auch als Schüler, wenn man dann vor allen Dingen ganz viele andere Sachen gemacht hat und dann ist die große Abi-Prüfung, wie konnte ich das eigentlich rechnen? Das bedeutet, ich als Schüler gebe dann meine Gleichung ein und frage, wie löse ich das? Normale Modelle würden jetzt einfach die Lösung geben, gut. Unser Modell sagt dann, hey, guck mal, das hast du, weißt du noch, wie das geht? Dann antworte ich als Schüler, nicht mal so richtig. Dann nimmt mich das Modell an die Hand und in einer Art Dialog hin und her fragen, werden wir gemeinsam das Ergebnis erarbeiten. Ja, also es sagt mir nichts vor, sondern es erarbeitet mit mir gemeinsam die Lösung, indem es mich in das Denken bringt. Und dann antwortet das Modell, schau mal, so und so geht das, kannst du das mal an dem einfachen Beispiel lösen? Dann löse ich das und dann sagt es, okay, dann lass uns jetzt nochmal deine ursprüngliche Aufgabe anschauen und schauen, wie wir das am besten lösen können. Und am Ende des Chats weiß der Schüler quasi, was die Antwort ist auf seine Lösung und hat dabei auch was gelernt und trotzdem mit KI gearbeitet.
Das ist also quasi wie eine persönliche KI-Nachhilfelehrerin. Im September soll es jetzt losgehen, dann geht das Programm an den Start. Gegründet wird in Deutschland im Moment übrigens richtig viel. Im ersten Halbjahr 2026 gab es so viele Start-up-Neugründungen wie noch nie. Mehr als 3000. Das allermeiste im KI-Bereich.
Wir erleben gerade etwas, was Mut macht und was nach vorne weist, nämlich eine Gründungswelle.
Sagt Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Aber nur weil viel gegründet wird, heißt das nicht, dass das in Deutschland einfach ist. Oder dass hier die perfekten Bedingungen herrschen, um weiter zu wachsen oder in Deutschland zu bleiben. Wie war das denn bei Sky? Also wie lange hat das von der Gründungsidee bis jetzt gedauert?
Also 1 Jahr und 6 Monate, das auf jeden Fall. Wir sind jetzt ungefähr so bei 18 bis 22 Monaten von dem ersten Prototypen bis jetzt das Interview. Das können wir schon sagen. Natürlich haben wir schon weit davor uns damit beschäftigt, was ist es überhaupt, Unternehmer zu sein und welche Schritte müssen wir gehen. Ich meine, ich bin 21 Jahre alt, meine Co-Gründerin, meine Frau ist 20 Jahre alt. Das heißt, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, waren wir beide frisch volljährig. Dann spielen natürlich nochmal ganz andere Faktoren dort mit rein.
Und was fandet ihr dann am herausforderndsten in dem ganzen Prozess? Dass es so lange dauert oder was war so schwierig?
Ich glaube, einerseits das lange Dauern und dann auch die ganz vielen Akteure, die dort mitspielen. Es ist ja nicht so, dass man einfach eine Gewerbeabmeldung abgibt und dann hat man sein Startup. Da spielt das Finanzamt, die Förderstellen, der Notar, das Handelsregisteramt. Da sind so viele individuelle Akteure, die besondere Unterlagen brauchen, die viel, viel Zeit brauchen. Wir haben fast 7 Wochen auf unseren Handelsregisterauszug gewartet. Das bedeutet 7 Wochen, in denen wir quasi weder richtig operieren konnten, wo wir keine Zahlung entgegennehmen konnten. Und das war so das Schwierigste, also wirklich diese vom ersten Mal die Gewerbegründung abgeben bis hin zu, wir sind wirklich ein Unternehmen. Dieser Prozess war das Schwierigste, das hat lange gedauert und es war auch extrem zeitaufwendig.
Ist das auch der Punkt, an dem ihr am ehesten gescheitert wärt oder was war der Punkt?
Ja, also schon. Die Gründung an sich war das Schwierigste, nicht unser Produkt auf den Markt zu bringen, das zu entwickeln oder auch Kapital zu erlangen, sondern wirklich von wir gründen ein Unternehmen bis wir sind ein Unternehmen, diese Phase. Weil man ist kein ausgegründetes Unternehmen, man ist aber auch nicht nur die Privatperson, die dahinter steckt.
Wie sah es bei euch mit Finanzierung aus? Wie einfach oder schwierig war das?
Wir haben das Privileg, dass wir aus eigenen Mitteln den Start stemmen konnten. Also wir sind in der ersten Phase quasi bootstrapped. Das ist quasi der Fachbegriff für aus eigenen Mitteln finanziert. Das war für uns in Ordnung. Das heißt, wir konnten ohne Probleme selber zum Notar gehen, der auch mal gerne bis zu 800 Euro kostet für so eine Gründung.
Ja.
Die ersten infrastrukturellen Sachen machen, wussten dann aber schnell, wir brauchen, um weiterzumachen, Förderprogramme, wir brauchen externes Kapital. Und das war somit die zweite größte Hürde, dieses ganze Förderprogramm-Thematik. Wir bewerben uns monatlich auf bis zu 15 Programmen in ganz Deutschland. Und die Rückmeldung, die wir dort oft haben, ist halt, erstens kommt die Rückmeldung sehr, sehr spät. Mhm. Also die brauchen ewig lange, bis die Förderanträge bearbeitet sind. Und oft ist es dann nicht so erfolgreich, wie wir das auch wünschen, obwohl wir alle grundsätzlich alle Anforderungen erfüllen. Wir haben dann früh entschieden, externes Kapital aufzunehmen und haben 10% des Unternehmens verkauft an einen Investor, der uns jetzt erstmal die Freiheit gibt, zu wirtschaften, wie wir das brauchen. Und wir haben ja auch KI-Hardware gekauft. Das war dann möglich durch externe Finanzierung und sind jetzt auch dran, ganz viele Förderprogramme noch weiter zu akquirieren.
Man braucht also Geduld, selber Geld, also Eigenkapital zu haben, hilft auch. Und obwohl das alles nervenaufreibend ist und viel Zeit kostet, sagt Sky, er würde es wieder machen. Wie würde denn ein Wissenschaftler die Startup-Rahmenbedingungen in Deutschland einschätzen? Also wie viel Spaß macht es, hierzulande zu gründen? Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 gar kein Spaß, 10 sehr viel?
Naja, sagen wir mal so 6 bis 7. Ja, also wie überall gibt es da Licht und Schatten.
Das ist
Andreas Kuckertz, ich bin Professor für Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Universität Hohenheim in Stuttgart.
Licht und Schatten, sagt Andreas Kuckertz. Wo sieht er denn Licht und wo Schatten?
Also Licht ist definitiv, dass ich sagen würde, es ist relativ einfach in Deutschland mit einem neuen Unternehmen oder einem Startup loszulegen. Ja, also wir haben, da können wir stolz drauf sein, eigentlich eine der bestausgebautesten Förderlandschaften der Welt. Und wenn Sie eine universitäre oder eine Hochschulanbindung haben, dann hat jede Hochschule hat ein Transfercenter, was helfen kann. Wenn Sie keine Anbindung an Hochschulen haben, dann die Kammern und Kommunen dahinterher. Also das ist alles ganz toll. Der Anfang ist relativ einfach. Also es ist nicht so, dass alle Anfang schwer ist, sondern man kommt da eigentlich relativ einfach hinein. Mhm. Aber wo dann der Schatten auftaucht, das ist sicherlich, wenn man etwas hat, was groß werden soll, größer werden muss, was wachsen soll. Und da haben wir so unsere ganz eigenen Probleme. Dass die Wachstumsphase etwas ist, an der ja der deutsche Unternehmer, die deutsche Unternehmerin sich dann oftmals auch leider dran verhebt.
Woran liegt das genau, würden Sie sagen?
Das liegt first and foremost zuallererst am fehlenden Wagniskapital.
Was ist das genau? Heißt,
Wagniskapital ist Kapital, das von Investoren zur Verfügung gestellt wird, indem sie sich wirklich an Unternehmen beteiligen. Also sie werden Miteigentümer, gehen komplett mit ins Risiko, können davon dann aber auch vom Wachstum dieser jungen Unternehmen profitieren. Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Also die US-amerikanische Volkswirtschaft ist beispielsweise sehr, sehr groß darin, genau diese Form von Kapital zu mobilisieren. Und das hilft. Davon haben wir zu wenig.
Welche Rolle spielt Bürokratie, hört man immer wieder. Wir haben auch mit Sky gesprochen, einem jungen Startup-Gründer, der gesagt hat, boah, es dauert alles richtig lang. Er muss zu ganz vielen unterschiedlichen Stellen, bis er dann überhaupt mal an Kohle kommt, weitergehen. Das dauert einfach alles.
Ja, das ist richtig. Und ich bin auch ein großer Fan davon, ehrlich gesagt, jegliche Ineffizienz aus so einem System herauszubekommen. Also sinnlose Bürokratie braucht kein Mensch. Ich sage aber auch, dass ich den Finanzierungsaspekt durchaus für wichtiger halte. Ja, denn wenn jetzt diskutiert wird, dass man innerhalb von 24 Stunden in Deutschland ein Unternehmen gründen sollte und das heute vielleicht, sagen wir mal, 14 Tage dauert, dann wäre meine Vermutung, dass jemand, der jetzt eine wirklich tolle Idee hat, sich davon nun auch nicht bremsen lässt. Und ob man ein Formular mehr ausfüllen muss oder weniger, das wird es jetzt auch nicht verhindern. Also Bürokratie, exzessive Bürokratie kann niemand wollen. Das ist natürlich auch Geld- und Ressourcenverschwendung. Aber der größere Stellhebel ist sicherlich das zur Verfügung stellen oder das Möglichmachen des Investierens von Wagniskapital.
Jetzt hat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ja am Mittwoch eine neue Strategie vorgestellt, um Deutschland für Startups attraktiver zu machen. Die sogenannte Startup- und Scale-up-Strategie. Startups sind platt gesagt junge Unternehmen, die noch in der Anfangsphase sind und ihre Nische noch suchen. Und Scale-ups sind schon weiter. Bei denen geht es darum, das Unternehmen zu professionalisieren und schnell zu wachsen. Und in der jetzt vorgestellten Strategie vom Wirtschaftsministerium sind 150 Maßnahmen aufgelistet. Unternehmensgründungen sollen komplett digitalisiert werden, damit man nicht mehr von einer Behörde zur nächsten rennen muss. Es soll mehr Geld vom Bund geben. Gründerinnen und Gründer sollen leichter an privates und öffentliches Wagniskapital kommen. Das brauchen sie, um ihr Unternehmen wachsen zu lassen. Da sollen zum Beispiel Gelder aus der privaten Altersvorsorge künftig in Startups investiert werden können. Und die Bundesregierung will ganz gezielt auch Startups im Rüstungs- und Verteidigungsbereich fördern. Was würde Andreas Kuckert sagen? Was sind für ihn die wichtigsten Sachen jetzt in dieser neuen Strategie?
Also 150 Maßnahmen sind in der Tat sehr, sehr viel. Und das Problem ist sicherlich auch, dass man ja gar nicht weiß, was davon ist eine Absichtsbekundung, was ist ein Prüfauftrag und was wird jetzt wirklich passieren. Ich denke, dass gerade das größte Potenzial sicherlich in der Idee der Kapitalrente steckt. Also das ist ja die Idee, dass die Deutschen in Zukunft zusätzlich in ihre Altersvorsorge investieren und diese zusätzlichen Gelder dann eben auch in wirklich sinnvolle Anlagen fließen. Und da ist die Idee, dass wir nennen das Asset-Klasse, also dieses Ziel oder eine bestimmte Kategorie von Anlagen, diese Asset-Klasse Startup gestärkt wird und dass dieses Geld auch in Teilen, in kleinen Teilen eben in Startups investiert wird. Und wenn das passieren würde, wenn wir das hinbekommen würden, dann hätten wir substanzielle Beträge, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in unsere Zukunft fließen würden. Also das ist nicht nur etwas, was dem einzelnen Bürger gut tut, indem seine Altersvorsorge schlicht und ergreifend verbessert wird, sondern wir würden die dann eben auch in die richtigen Unternehmen, in die richtigen Anlagen stecken und da noch ganz andere viele tolle positive Effekte draus kriegen. Das ist von den 150 vielen auch kleinteiligen Maßnahmen sicherlich das, was mir gerade im Moment am besten gefällt und wo ich am meisten Potenzial sehen würde.
Jetzt ist ein Fokus ja durchaus auch bei der Vorstellung gewesen, dass die Bundesregierung vor allem auch Startups fördern will, die Militärtechnik zum Beispiel unterstützen, im Sicherheitsbereich tätig sind. Wie bewerten Sie das?
Also das ist schon ein Kulturwandel, ne? Das muss man durchaus sagen. Und es ist so, dass vielleicht vor 5 oder 10 Jahren so etwas wie Startups, die eine Dual-Use-Technologie hatten, also die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar waren, dass wir uns da stellenweise die Frage gestellt haben, können wir so etwas überhaupt unterstützen? Jetzt wird so etwas forciert. Ja, das ist schon etwas anderes. Und ich denke, dass es aber auch eine sinnvolle Reaktion letzten Endes auf die größeren auch geopolitischen Entwicklungen ist. Ja, also es ist ja so, dass wir in dem Sektor nicht nur Innovation brauchen oder auch Innovation sehen. Das dreht alles unglaublich schnell und wir sagen mal so ein bisschen scherzhaft, Startups sind die Schnellboote der Innovation. Also wenn irgendwer mit den nötigen Innovationszyklen dort mithalten kann, dann sind es sicherlich die Startups. Und wenn man das für sich akzeptiert hat, dass wir als Gesellschaft oder als Deutschland jetzt uns da eben auch mal anders aufstellen müssen als in den letzten Jahren, dann halte ich das für absolut sinnig.
Was würden Sie zum Schluss sonst noch sagen? Was bräuchte es sonst noch, damit man wirklich sagen kann, ja, Deutschland ist echt ein gutes Land für Startups, für Scale-Ups, damit aus der 6, die Sie am Anfang auf der Skala gesagt haben, vielleicht wirklich ein 10 wird?
Ich würde dranbleiben an dieser Idee der Kapitalrente. Und wenn das nicht funktioniert, dann würde ich weiter dranbleiben an anderen Möglichkeiten, um vielleicht dieses Wachstumskapital zu mobilisieren. Ich würde mir in Zukunft wünschen, dass man sagt, was wissen wir denn, was funktioniert? Und dann binden wir die Startup-Szene und alle Experten ein und sagen, okay, was könnt ihr denn letzten Endes in diese Dinge hineinfüttern? Was braucht ihr in den und den Bereichen, damit ihr weiter nach vorne kommt? Sodass wir so ein bisschen davon wegkommen, dass alle einfach nur ihren Wunschzettel auspacken und dieser Wunschzettel dann bedient wird oder auch nicht bedient wird, dass man eher sagt, okay, wir wissen, das sind die 2, 3, 4 Faktoren, die wirklich eine Wirkung entfachen und dann binden wir alle ein, das ist ja wichtig, ja, auch in der Demokratie, dann binden wir möglichst viele ein, das irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Also ein bisschen den Prozess der Strategieerstellung auf den Kopf stellen, das würde ich mir wünschen.
Andreas Kuckertz kritisiert hier, dass bei dieser Strategie einfach richtig viele Sachen mit reingenommen worden sind, wo gar nicht ganz klar ist, ob und wie das funktioniert. Es gab jetzt keine Expertenkommission, die das Ganze erarbeitet hat, sondern alle möglichen Akteure, zum Beispiel der Deutsche Start-up-Verband, die konnten Sachen mit einbringen, die ihnen wichtig waren. So, und wie schaut denn Sky jetzt auf diese neue Strategie und die Pläne der Bundesregierung?
Grundsätzlich sehr positiv. Ich finde es sehr schön, dass man auch für die Startups als gezielte Zielgruppe, also nicht nur Neugründung oder junge Unternehmen, sondern dass man explizit sagt, Startups, da müssen wir investieren, wir müssen Schlüsseltechnologien und Branchen definieren, wir müssen mehr Kapital der Branche zur Verfügung stellen. Das ist sehr, sehr toll. Finde ich eine sehr gute Sache und auch wir ganzen Startups haben uns darüber sehr ausgetauscht und bewerten das grundsätzlich positiv. Ist es natürlich jetzt keine Revolution für uns. Es ist nicht so, dass wir sagen, ab morgen ist jede Startup-Gründung super einfach und das geht super toll. Mhm. Aber wir erkennen an, es gibt mehr Kapital. KI ist zum Beispiel als Schlüsseltechnologie definiert. Das sind alles ganz coole Sachen, die wir auch mitnehmen können. Und wir erhoffen uns natürlich auch durch solche Maßnahmen wie, dass Startups bei öffentlichen Ausschreibungen auch besser gewichtet werden, dass wir einfach auch die Chance haben, gegen etablierte Unternehmen auch unseren berechtigten Platz am Tisch zu erhalten. Also grundsätzlich finden wir das richtig toll.
Und könnte das euch jetzt auch ganz konkret noch helfen bei eurem Startup?
Ja.
Oder seid ihr schon Scale-Up? Wo steht ihr gerade?
Genau, also wir sind kurz vor der Scale-Up-Phase. Das kommt für uns ziemlich, ziemlich passend. Dadurch, dass es jetzt quasi auch mehr Kapital gibt für Privatanleger oder auch für Stiftungen, die in Startups investieren, da ist einfach mehr Geld da. Und wir erhoffen uns als AdTech-Unternehmen, wir sind ja in einer sehr sozial und gesellschaftlich wichtigen Branche, dass vor allen Dingen auch für AdTech-Unternehmen, die in der Bildung tätig sind, dann auch viel Kapital zur Verfügung steht.
Das war Unboxing News für heute. Abonniert den Podcast gern, dann verpasst ihr keine Folge und lasst uns gern auch eine Bewertung da. Das Team heute, Mats Dierkes, Anna Maibaum, Alexander Böhle, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.